Ich komme zur Predigt.
Wie war das damals bei dir gewesen? Bei der einen schon ein bisschen weiter weg, bei der anderen noch ganz dicht oder noch gerade so weit. In der Schule hast du zu denen gehört, die gern sich selber mit Handzeichen gemeldet hat. Vielleicht nicht so, bis der Lehrer verrückt wird. Oder doch eher noch zurückhaltend, lieber gewartet, bis der Lehrer dich anspricht. Je nach Situation braucht ja das ein bisschen Mut, um sich zu melden. Das Zeichen von Händen heben ist das Zeichen, dass ich etwas weiss oder vielleicht eine Frage habe. Oder vielleicht aus strategischen Gründen mich dann melden, wenn ich etwas weiss, dass mich dann der Lehrer, wenn ich nichts sagen will, lieber nicht fragt. Hände heben. Hände heben, das ist das Stichwort, das mich zum heutigen Bibeltext, zum heutigen Predigt, zum Gebetstag geführt hat. Vermutlich, möglicherweise hat gerade eine Begebenheit, wo wir heute werden darüber nachdenken, wesentlich dazu beiträgt, dass das Stichwort Händeheben zum Inbegriff geworden ist, als Synonym für das Beten. Erhobene Hände zu haben, Inbegriff geworden ist für das Gebet. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat eine Schwester aus unserer Gemeinde in dem Ermutigungschat etwas geschrieben, gerade von den erhobenen Händen, nämlich der dringende Ruf von Paulus, besonders an Männer. So will ich nun, dass Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Nur damit wir uns richtig verstehen. Die heutige Predigt richtet sich also an Frauen und Männer. Auch wenn wir über das Betten nachdenken. Aber liebe Männer, ich spreche euch, ich rede auch zu mir selber, lasst uns als Männer das Gebet nicht nur an die Frauen delegieren. Immer wieder wollen wir selber auch mitbetten und beten. Wir wollen es den Frauen nicht alleine überlassen. Anders also, es ist eine Predigt auch für Männer, aber auch für Frauen. Der Bericht, was heute darum geht, steht auch im zweiten Buch Mose. Ich habe die Schriftlesung vor der Predigt, die aufgenommen ist, schon den Text vorher gelesen. Heute der Text, wo der Mose für sein Volk im Kampf gegen die Amalekiter bringt, bettet. Der Mose oben auf dem Hügel mit erhobenen Händen oder Josua unten im Tal mit seiner Armee. Vor dieser Auseinandersetzung hat der Mose die Israeliten eine wunderbare Situation erlebt, ein paar Wunder. Wir haben sie in der Schriftlesung gehört. Nach ein paar Tagreisen durch die Wüste, wie es Gott ihnen befohlen hat und wie Mose sie geführt hat, haben sie den Unterschied gemerkt. Gott hat sie beauftragt und Mose hat sie geführt. Sind sie ohne Wasser gewesen. Und sie haben angefangen zu murren gegen Gott, gegen ihre Führer, gegen ihre Leiter und haben Gott versucht nach der Frage, ist denn Gott wirklich mitten unter uns? Ist der Gott gegenwärtig? Wo ist denn jetzt der Gott? Ich glaube, eine Frage, die wir selber immer wieder kennen. Wo ist denn jetzt Gott? Der Mose ist angeklagt gewesen, hat sogar Befürchtung gehabt, dass ihn das Volk aus lauter Ärger wird steinigen. Also es war ein bisschen mehr gewesen, wie nur gerade so ein bisschen eine Missstimmung. Und Gott sorgt für sein Volk mit Wasser. Gott sorgt aber nicht am Leiter von Mose vorbei. Gott bezieht den Mose mit ein, auch für sein Volk. Und da setzen wir ein und hören auf den Bibeltext, wo es heute darum geht, zum Thema Händeheben und Betten. 2. Mose, Kapitel 17, ab Vers 8, folgende. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose es ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn aber er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzen konnte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände an jeder auf einer Seite. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter den Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Ein erster Gedanke für den heutigen Tag zu dem Bibeltext. Leben im Glauben ist kein Spaziergang. Bist nicht überrascht. Manchmal ist es ja schon spannend, eine Begebenheit in der Bibel im Zusammenhang zu lesen, eben was vorher, was nachher ist. Und häufig gewinnt es sogar noch an Brisanz und Brillanz. Das Volk war auf dem Weg durch die Wüste. Es war ja nicht freiwillig, der Weg, aber immerhin Gott war bei ihnen. Und auf ihrem Weg. Gott hat gesorgt, Gott hat Barmherzigkeit erwiesen. Einmal, wo das Problem innerhalb vom Volk war, sie hatten kein Wasser. Sie sind unleidig geworden, sie sind unzufrieden geworden mit dem Mose, mit Gott selber. Haben sogar gefragt, ob Gott noch bei ihnen ist und haben Gott angeklagt. Trotzdem ist Gott für sein Volk da gewesen. Obwohl das Volk immer wieder mit Unglauben, mit Unverständnis reagiert hat Gott gegenüber. Und einen Moment später ist das Volk der Israeliten wieder in Gefahr. Das mal nicht mit Gefahr aus ihren eigenen Reihen, kein Wasser, Unmut, Streit, Gott anklagen, sondern verfinden, weil die Amalekiter gegen sie auftreten. Der Amalek ist übrigens ein Enkel vom Esau. Und für Israel ist der Begriff Amalekiter der Inbegriff für Finden. Also wir können sagen, dass sie Finden oder dass sie die Amalekiter, das war gerade das Gleiche. Der Inbegriff. Und Israel hat sich niedergelassen, hat eine Pause gemacht auf einem ausdehnten Talgrund, so in der Ebene. Ich würde mit meiner Worte sagen, sie haben Siesta gemacht auf dieser Reise durch die Wüste. Sie haben verschnauft. Sie haben eine Rast eingelegt, zum Moment von der Pause, von der Ruhe zu haben. Und wie es so oft ist im Leben, auch im Glaubensleben, passiert da, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt kann man ein bisschen sein. Einmal ein bisschen den Rucksack auf die Seite stellen, einmal ein bisschen verschnaufen, zählen, baumeln lassen, da tauchen ungefragt Schwierigkeiten auf. Es wäre doch gerade gut gegangen ohne die Amalekiter. Oder ohne das, was jetzt wiederkommt. Finden, die Schwierigkeiten, die Kämpfer machen sich bemerkbar. Die Amalekiter kommen jetzt zum Kampf. Ihre Methode, ihre Taktik, die ist übrigens hinterhältig. Wir können es ein bisschen später im 5. Buch Mose 25 nachlesen, wo Gott sich und sein Volk erinnert. Und jetzt steht, denke daran, was dir Amalek tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle, die schwach waren, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. und dass sie Gott nicht fürchteten. Auf den ersten Blick ist die Geschichte so weit weg. Das Volk der Israeliten in der Wüste unterwegs, von einer Raubritterbande, würde ich vielleicht sagen, überfallen wird. Auf den ersten Blick, da haben wir manchmal Mühe mit so Geschichten im Alten Testament, so die Kampfgeschichten von Siegen, aber auch vom Schwert, vom Besiegen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir als Christen im Kampf stehen, nicht mehr mit Schwert und irgendwelchen Kriegsgegenständen, aber im geistlichen Kampf. Das können manchmal so ganz irdische oder sichtbare Sachen sein, wo uns aufluren, wo uns bekämpfen. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht eine Lebensnot. Manchmal ist vielleicht auch das Verhalten von Geschwistern in der Gemeinde, wo uns schon ein bisschen entgegenkommt und entgegen hat. Wo uns sogar vom Vertrauen auf Gott, vom Weg, vom Glauben könnten oder wollten abhalten. Vielleicht Sachen wie die Corona-Pandemie. Oder vielleicht einer der Streit über die Massnahmen. Ist es jetzt angebracht oder nicht? Sollen wir jetzt so? Oder nein, man sollte doch anders. Wenn man richtig glaubt, sollte man doch. Wo die Gemeinde in Aufregung, in Unruhe, in Unordnung will versetzen, geistliche Anfechtungen. Ich habe etwas aufgeschrieben. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Geistliche Anfechtungen, vielleicht, wenn wir manchmal von Christus ein bisschen gelangweilt sind oder werden. Wenn es so ein bisschen gewöhnlich wird, immer ein bisschen gleich gelangweilt sind. Oder vielleicht vom Glauben enttäuscht sind. Oder von unerfüllten Gebetswünschen. Ich habe nicht gesagt von unerhörten Gebet, aber von unerfüllten Gebetswünschen. Das ist mal wichtig, die Unterscheidung. Das Leben, das Glaubensleben von den Israeliten, von uns, dort Wüste, ist kein Spaziergang, auch wenn wir nicht in der gleichen Situation sind wie dort die Israeliten mit den Amalekitern. So gibt es doch Kräfte, es gibt Finde, die uns manchmal mehr und manchmal ganz intensiv bedrängen. Und der Amalek, der hat nicht von vorne angegriffen, dort, wo man erwartet hat, dort, wo man von weitem sieht, er kommt, wir können uns vorbereiten. Nein, aus dem Hinterhalt. Bei den Müden. Bei den Schwachen. Bei den Nachhut, wo Daniela das Schritt im Alltag gelesen hat, hat sie gesagt, du, was hast du da richtig geschrieben? Nachhut und so, was ist das? Sie fragt manchmal etwas, wo ich froh bin, wenn sie fragt, was ist das, was du da geschrieben hast. Bei denen, die hinterherkommen. Ich stelle mir das so vor wie bei einer Wanderung. Da gibt es ja immer die, die ein bisschen vorausrennen. Und dann die grosse Schuppelette, die Mitte, und dann gibt es so ein paar, die sind immer so einen halben Kilometer hinterher. Sie mögen nicht so. Und wenn sie zu hinter sind, hilft es ihnen nicht und der ganzen Gruppe auch nicht. So die hinterher, wo man manchmal so ein bisschen mit Liebe mitnimmt. Nachhut, Nachzügler. Also nicht Nachzügler, die Kinder, die nach 20 Jahren nochmal in die Familie kommen, sondern die hinterher mit der Distanz unterwegs sind. Die ein bisschen zurückgefallen sind, vielleicht weil sie schon müde sind, weil sie nicht so mögen. Bei denen, die sonst schon nicht mehr so mithalten können. Dort greift der Amalek an. Ich möchte einen doppelten Hinweis für mich hören. Und für dich. Es ist durchaus möglich, dass du auf dem Weg vom Glauben mit Jesus müde und matt wirst. Das ist möglich. So schau aber, dass du dich nicht mit dem Müdsein zufrieden gibst. Sondern schau, dass du dich mit Menschen umgibst, die stark sind im Glauben, die sich fest an Jesus festheben, die dich in deinem Glaubensleben, auch wenn du müde bist, wenn du matt bist, herausfordern oder trägen oder fördern. Lass dich nicht zurückfallen in die Nachhut wie bei einer Wanderung, wo die Distanz immer grösser wird und man am Schluss nicht mehr weiss, wo die anderen sind. Gib dich nicht mit deiner Müdheit zufrieden, sondern streck dich aus, dort herzugehen, wo du neue Kraft, neues Vertrauen auf Gott kannst einüben. Und da braucht es manchmal einander. So die Seilschaft. He? Ihr kennt das Bild vom Seil. Paul Bachmann war auch schon hier gewesen, und hat vielleicht genau das Bild geprägt. He? Und umgekehrt, wenn du gerade zu den Stacheln jetzt im Moment gehörst, zu denen, die so im Glauben können, Bäume ausreißen oder Berge versetzen, dann schau auf die schwachen, matten Geschwisterten. Sie gehören in die schützende Mitte der Gemeinschaft der Glaubenden. Manchmal macht man das sogar sichtbar. Ich habe es nicht so gern, aber manchmal macht man das auch, wenn man zusammen betet oder jemand segnet, dass man jemanden wirklich in die Mitte vom Kreis nimmt. Ich bin dort vielleicht zu viel schmal oder habe es nicht so gern, aber das Bild, jemanden in die Mitte nehmen, umgehen, umschliessen als Gemeinschaft, das ist wertvoll. Und vielleicht darf man es auch als Mann mal erleben oder zum Ausdruck bringen. Die Schwachen in die Mitte nehmen, nicht an den Rand raus, sondern in die Mitte nehmen. Ihr wisst ja, wie das Zugvögel machen mit den Schwachen. Die nehmen sie in die Mitte. Die Stachen, die fliegen vorne, wo es mehr Widerstand hat. Und die Schwachen, die sollen drinnen können mitfliegen. Und wahrscheinlich wechselt es mit der Zeit einmal. Die Stachen, die vorne fliegen, werden mal müde und gehören sie in die Mitte. Und die in der Mitte haben können aufschnaufen, haben plötzlich vielleicht die Fähigkeit, wieder am Rand einmal ein paar Stache Flügelschläge vom Glauben zu machen. Danke für die, die gerade nicht mehr danken können. Ich kenne Momente, wo ich nicht mehr können danken sagen. Danke für die, die nicht mehr danken können. Bitte für die, die nicht mehr bitten können. Wir sagen dem dann für bitte. Für die bitte, die selber nicht mehr können. Was einem manchmal die Sprache verschlägt. Ich weiss, es gibt keine Fürhoffnung. Aber zum Ausdruck bringen, ich hebe mich an Jesus fest. Christus ist meine und deine Hoffnung. Auch wenn es du jetzt gerade nicht siehst. Ich habe Hoffnung, weil ich mich an Jesus festhebe, auch für dich und mit dir zusammen. Da sagt, glaubt der Paulus mal, lasst uns festhalten am Bekenntnis von der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, er hat sie verheißen. Ein zweiter Gedanke für heute Morgen, wo Finde sich breit machen, stell dich neu auf und halt an Gott fest, heb deine Hände auf zu Gott. Der Mose tut ein Doppelz, wo seine Finde sich aufmachen. Was kann der Mose noch machen? Der ist etwa 80-jährig. Wie alt war er noch? Ich weiß es nicht. Er beauftragte Josua, dass der Josua mit seinen Mitteln, mit seinen Gaben kämpft. Und der Mose sagt, ich gehe auf den Berg und ich kämpfe mit meinen Mitteln und mit meinen Möglichkeiten. Das gibt es Ganzes. Er beauftragte Josua, dass er die Armee zusammenstellt. Die ganze Nacht hat er Zeit gehabt für das Aufgebot. Und dann müssen sie bereit sein. Der Josua tut seine Pflicht, ebenso wie die Soldaten, sie stellen sich im Kampf. Bedrängnis im Leben fordert uns immer wieder raus, das zu tun, was wir tun können. Manchmal gilt es, etwas zu ändern, in einer Situation etwas zu reden. Oder bewusst zurückzustehen und etwas reifen zu lassen und nichts mehr zu sagen. Das zu tun, was wir können, Gott will, dass das, was nötig ist, was wir können anpacken, dass wir das tun. Auch wenn wir beten. Das tun, was wir können tun. Aktiv, verantwortlich handeln in der Gemeinde, im persönlichen Leben, im geistlichen Kampf. Ja, wenn ich immer wieder merke, in dieser Situation bin ich gefördert, dass ich so auf die Nase gehe. Dann ist es vielleicht dran, zu schauen, dass ich ein bisschen weniger in die Situationen komme. Eine Abzweigung vorher nehmen, bevor ich wieder in der Sackgasse drin bin. Verantwortlich handeln. Aber dazu soll, muss und darf das Gebet kurz festheben an Gottes Macht. Es liegt ja nicht daran, dass der Mose, ich habe ein bisschen, ja, mal da, ich habe einen Holzstecker. Es liegt nicht daran, dass der Mose den Holzstecker festhebt. Es ist kein Zauberstab, den der Mose hebt. Das ist mir noch wichtig. Aber mehrmals hat Gott ihn beauftragt, den normalen Hirtenstab, den der Mose hatte, zu brauchen, um dem Gehorsam gegenüber Gott und dem Glauben gegenüber Gott Ausdruck zu verleihen und zu sagen, nimm den Stab und jetzt mach, wie ich dir das gesagt habe. Auf den Nil schlagen, mal ist es noch zu einer Schlange geworden, hat er stecken, ans Wasser zu schlagen und so weiter. Also der Mose hat den Stab festgehalten, aber ich glaube, dass man dürfte sagen, er hat vor allem sich an Gottes Kraft, an Gottes Macht festgehalten. Wir singen manchmal, Gott ist noch auf dem Plan. Ich hebe mich an Gottes Möglichkeiten fest. Äußerlich am Stab, geistlich an Gott, durch Glauben den nächsten Schritt anpacken. Beten heisst, unsere leeren Hände Gott gegenüber entgegenstrecken und uns festheben an ihm. Wie so bei gewissen Sportgeräten, eine Reckstange. Festheben. Däumen unten rum, haben wir gelernt. Festheben. Nicht loslassen. Der Mose hat es tun mit dem Hochheben vom Stab als Ausdruck von seinem Glauben. Und wir beten als Ausdruck vom Glauben an Gott festheben. Und das Dritte, das hat mir besonders gut gefallen. Gebet heisst, Gott siegen lassen. Manchmal habe ich so den Eindruck, ich habe betet und jetzt bin ich der Held. Beten heisst Gott siegen lassen. Der Stab von Mose hat ja nebst dem, dass er sich gehabt hat, auch ein Signal- oder Kundgebungsfunktion gehabt. Jetzt geht es weiter. Solange der Josua die von ihm ausgesuchten den Stab gesehen haben sie die Oberhand behalten und umgekehrt. Ich glaube, es liegt auch in der Natur von jedem menschlichen Leiter, sogar von einem Mose, dass er zwischendrin mal müde wird in seinem Auftrag. Oder sich Resignation, Schwäche bemerkbar macht. Der Kampf ist schwer. Oben im Tal, oben auf dem Berg und unten im Tal, so rum. Die Arme von Mose werden schwer, er lässt das Hand sinken. Ich finde es so schön, wie die zwei anderen Männer dem Mose in Steinen ertönt. Ich finde es so liebevoll, wie sie umgehen und so weise. Sie sorgen, dass der Mose trotz seiner Müdigkeit, trotz dem, was ihm schwer wird, kann dranbleiben an dem, was ihm wichtig ist. Der Paulus sagt, dass nach dem Mose noch der bessere Mose gekommen ist, Christus. Christus, der nicht mehr müde wird im Kampf für uns. Christus, der den Kampf durchgekämpft hat bis zum bitteren Ende, sogar bis zur Auferstehung. Der Mose ist müde geworden, Christus nicht. Christus hat den ganzen Kampf für uns errungen und gesiegt. Gottes Wort enthält eine Fülle von Aufforderungen zum Beten. Betet ohne Unterbruch oder haltet am Gebet fest oder sind beharrlich oder wachet, dass er in die Anfechtung fällt. Und wenn wir vielleicht doch da oder dort einzeln zu müde werden zum Betten, dass sie ja noch die Geschwister, die helfen können. Sie können es doch mitbetten, Fürbitte tun, zum Weiterbetten, ermutigt kommen bleiben dran. Komm, wir beten weiter. Das passiert ja auch, wenn wir gemeinsam in einem Gottesdienst beten, sogar mit dem Chat, komm, wir bleiben dran. Wir unterstützen einander beim Festheben an Gottes Möglichkeiten. Wir greifen uns hilfreich unter die Arme, indem dass wir miteinander und füreinander beten. Beten ist auch manchmal kämpfen. Der Josua und seine Männer haben die Amalekiter in die Flucht geschlagen. Übrigens sind sie nicht ganz besiegt. Sie hätten noch ein bisschen länger müssen mit denen immer wieder kämpfen. Und man könnte meinen, dass die Geschichte dort zu Ende ist. Die Predigt ist auch gleich fertig. Aber es ist noch nicht die Geschichte zu Ende. Sonst wüsste man nämlich nicht, was der Mose erlebt hat. Gott hat gesagt, schreib es auf für die Josua und für die nachher allweg auch. Schreib es auf zum Gedächtnis. Sie sollen sich daran erinnern, an sie denken. Sie sollen nicht vergessen, der Sieg ist nicht nur geworden, weil der Josua unten war und gekämpft hat. Der Sieg ist nicht nur geworden, weil der Mose oben gebetet hat, sondern der Sieg ist geworden, weil Gott es geschenkt hat. Weil Gott den Sieg geschenkt hat. Aber mit dem Josua, mit dem Mose, mit all dem, was dort vorhanden war. Aber es war Gottes Sieg. Und sie sollen daran denken. Der Sieg ist nicht von Menschen gemacht, sondern Gott hat es geschenkt. Und aus dem daran denken, soll dann auch dafür danken fliessen. Ich glaube, Dankbarkeit fängt häufig an mit Denken, Nachdenken. Sie haben einen Altar gebaut, der Herr ist mein Feldzeichen. Also die Erinnerung, der Sieg, den wir errungen haben, ist nicht auf mein Konto, sondern es ist der Sieg von Gott. Ich möchte das nicht vergessen. Bei allem Glaubenskampf, bei allem Gebetsleben, nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken für das, was Gott schon geholfen hat bis jetzt. Dass wir ihm Dank sagen und unser Leben zum Dankopfer machen. Auch als Gemeinde. Ich schließe ab. Beten heisst, unsere Hände erheben und Gott siegen lassen. Ihm die Ehre geben dafür. Und dann gibt es ein Lied, das mir durch den Kopf trollt und ich habe es aufgeschrieben. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben. Darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich führen. Er hält dich für alle Zeiten.